Podcast.
Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen bei der 6. Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogette und ich bin die Moderatorin. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, Überleben, Lieben, Entdecken, Erschaffen, Kämpfen, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung, über Trauer und Hoffnung, über Rassismus und Empowerment. Die Technik und die Musik von Tupodcast macht Steven Lawson. Ja, zuallererst mal ein ganz dickes, fettes Shoutout an alle unseren wunderkrassen Steady-Mitglieder und MitgliederInnen, die es uns mit ihrer monatlichen finanziellen Unterstützung weiterhin ermöglichen, Tupodcast zu produzieren. Ganz, ganz herzlichen Dank an Bennis, Dr. Basil, Susanne, Anne-Kathrin, Lien, Anna, Liat, Anna, Sabine, Raul, Veronika, Johanna, Una, Marie, Silke, Maria, Luise, Sandra, Carla, Caroline, Jan, Sabine, Susanne und Suse. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt mit einem kleinen monatlichen Beitrag und dadurch Zugang zu Spezialfolgen von Tupodcast und Zusatzmaterial bekommen wollt, dann besucht uns gern auf Steady. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, eine Neuigkeit aus unserem beruflichen Alltag. Es gibt viele Neuigkeiten, aber eine möchte ich unbedingt mit euch teilen. Und zwar haben wir, und ich finde, hier passt ein Trommelwirbel, in der letzten Woche Exit Racism als Hörbuch aufgenommen. Gemeinsam mit Anne Tetzner, Leo Struck und dem Studio Dropped sind wir mitten in der Produktion des Hörbuchs und wir hoffen, ja, euch ganz, ganz bald in den nächsten Wochen den Launch des Hörbuchs verkünden zu können und mit euch feiern zu können. Es gibt Exit Racism auf die Ohren. Es ist Februar und Februar ist Black History Month. Und ja, natürlich ist eigentlich jeder Monat Black History Month, dessen bin ich mir sehr, sehr bewusst. Aber ich nehme den weltweit gefeierten Black History Month gern zum Anlass, mich nochmal speziell und fokussiert auf die Geschichte von schwarzen Menschen, schwarzer Kultur, schwarzer Widerstandskultur zu fokussieren. Wie auch in den letzten beiden Jahren feiere ich Black History Month als Black History Month, also mit Fokus auf schwarze Frauen. Auf meinen Social-Media-Kanälen widme ich mich jeden Tag einer schwarzen Frau aus Vergangenheit und Gegenwart. Also checkt gerne meine Facebook-Seite oder meinen Instagram-Posts. Im Missy-Magazin habe ich im letzten Jahr einen kurzen Artikel mit meinen Beweggründen dazu, warum ich das mache, geschrieben. Daraus möchte ich kurz zitieren. Die weiße männliche Perspektive ist weder mein Standard, noch ist sie objektiv. Sie ist eine Perspektive von vielen. Und ich habe lange gebraucht, bis ich zu mir gefunden habe. Und ich finde mich auch noch. Das Erkennen, dass schwarze Frauen, also meine Schwestern, schon von Anfang an schwarze Geschichte und somit die Geschichte der Menschheit mitgeprägt haben, und dies sogar maßgeblich, war unglaublich befreiend und heilend. Schwarze Frauen haben dies immer auch aus einer widerständigen Position herausgetan, trotz einer dominanten weißen männlichen Perspektive und nicht aufgrund derselben. Heute weiß ich, schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wieder unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, ableistische, homo- oder transfeindliche und weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Vor allem sind meine Her-Stories jedoch meinen vielen wunderbaren jungen Schwestern gewidmet, die sich heute und in diesem Moment in einer rassistischen und sexistischen Welt tapfer, mutig und unerlässlich ihren Weg zu sich erkämpfen. Black Her-Story Month bedeutet für mich auch, ich sehe euch. Und gemeinsam leben, lieben, glauben, kämpfen und kreieren wir täglich weiter. We matter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen Happy Black History Month. Und ich möchte jetzt sofort und direkt zu dem heutigen Gespräch mit meiner heutigen Gästin überleiten und wünsche euch viel, viel Spaß und Erkenntnis und Inspiration und positive Gefühle und Spannung beim Zuhören. So, jetzt ist wieder der Moment, dieser aufregende, bezaubernde Moment. Neben mir sitzt eine ganz wunderbare Schwester und ich will es euch nicht vorenthalten. Neben mir sitzt Aminata Touré. herzlich willkommen bei To Podcast.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich total.
Voll toll, dass du da bist. Unglaublich. Ich glaube eigentlich nicht, dass es nötig ist, aber ich werde dich trotzdem kurz vorstellen für die eine Person, die zuhört, die dich noch nicht kennt.
Sehr gerne.
Kennen sollte. Du bist Abgeordnete bei den Grünen, und zwar im Landtag von Schleswig-Holstein.
Ja.
Und Trommelwirbel, du bist die nicht nur die erste schwarze Vizepräsidentin, sondern auch die jüngste Vizepräsidentin mit jetzt 27, aber mit 26 bist du es geworden, ne?
Richtig? Ja, genau.
Genau, in einem deutschen Landtag.
Ja.
Wahnsinn. Hello, hello. Ja, erzähl. Hallo. Wie haben wir uns kennengelernt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal physisch gesehen haben, wenn ich ehrlich bin.
Doch, ich weiß es. Und zwar einen Tag bevor du Obama getroffen hast.
Ach da, ach stimmt, ja, das ist genau. Nicht so lange her. Das war letztes Jahr. Ja. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon gefühlt 100 Jahre, voll, aber krass, voll. Das ist echt letztes Jahr. Stimmt, hier in Berlin in so einem Café haben wir uns
getroffen.
Genau, ne?
Hier in einem bekannten Bagel. Café um die Ecke.
Ja.
Und ich weiß noch, genau, wir haben uns da getroffen und wir waren beide mega aufgeregt.
Ja.
Und du warst aber nicht nur aufgeregt, um mich zu treffen, sondern auch vor allen Dingen, weil du mir dann gesteckt hast, du triffst Obama.
Genau.
Das wusste eigentlich öffentlich noch niemand.
Niemand, genau. Ich durfte das nämlich nicht erzählen oder ich sollte es nicht erzählen. Das sollte so ein Überraschungsmoment sein. Und deswegen war das so alles noch voll undercover und meine Pumpe ging halt die ganze Zeit ab, weil ich gedacht habe, oh Gott, ey, morgen ist dieser Tag irgendwie. Und das waren super, super krasse Tage, einfach und Wochen auch im Vorfeld.
Was genau hast du da nochmal gemacht? Du hast, also ich weiß es natürlich, aber...
Ja, also ich habe die Obama Foundation ein halbes Jahr vorher kennengelernt, als ich bei einer Reise war in den USA, Washington. Black Caucus Konferenz war da und dann war ich Teil einer schwarzen europäischen Delegation und im Rahmen dessen habe ich die Obama Foundation kennengelernt und dann war ich danach noch in Oakland und war da auch bei einer Konferenz und zu dem Zeitpunkt, also einen Monat vorher, hatten die schon überlegt, dass sie das ganz gut finden würden, wenn ich ihnen vorstellen würde.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht an dem Tag danach, ihnen vorstellen dürfen und dann aber, und das war denen halt wichtig, quasi so ein bisschen als Botschafterin unterwegs zu sein für eine junge Generation hier in Europa. Und er war das erste Mal seit, ich glaube, über 2 Jahren dann wieder in Deutschland. Da hatte sich am Vortag irgendwie auch mit Angela Merkel getroffen. Ich fand das alles total absurd. So, ich habe so die Bilder gesehen. Angela, er ist jetzt
Merkel,
da.
Aminata Touré.
Genau, am nächsten Tag. So, ne? Und es war so, okay, das ist so absurd alles. Und genau, und durfte dann halt irgendwie nochmal meine Perspektive darstellen und ihnen halt auch vorstellen und warum er eine bedeutende Figur auch für mich war. Und das durfte ich dann machen an dem nächsten Tag.
Hammer.
Und ich konnte, ja, das
alles. Ja, ich habe voll mitgefiebert und ich weiß noch, ich habe es dann geguckt und ich habe so, ich habe sie gestern getroffen. Das heißt, so auf eine Art habe ich auch ein bisschen
Absolutely.
Ja, verstehe. Und wie haben wir, ich habe natürlich vorher schon ganz viel von dir gehört. Also du bist ja auch super aktiv bei Insta und überhaupt Social Media. Und ja, also von dir als erste schwarze Politikerin und dann auch Vizepräsident und so weiter, habe ich natürlich ganz viel gehört und folge dir. Und du, ich meine, du hast mich auch mal angeschrieben.
Ja.
Über deine Bachelorarbeit oder sowas.
Ganz genau. Das war nämlich, deswegen fiel mir gerade auch nicht ein, seit wann ich dich kenne quasi, weil ich dich vorher schon in meinen Texten verwendet hatte für meine Bachelorarbeit. So, und deswegen dachte ich so, irgendwie müssen wir uns schon viel früher getroffen haben. Und dann hatte ich dir, glaube ich, irgendwann mal bei Facebook geschrieben oder so.
Genau,
das weiß ich noch. Genau. Und ich habe halt 2015 nämlich meine Bachelorarbeit geschrieben zu schwarzem Feminismus in Deutschland und der Bewegung und so weiter und habe halt unterschiedliche Aktivistinnen und Akteurinnen und so analysiert, weil mein Schwerpunkt dieser Arbeit war halt Natural Hair Movement. in Deutschland. Ah, so, und dann habe ich mich halt mit Rassismuskritik auseinandergesetzt und auch unpolitische Blogs quasi, die sich mit dem Natural Hair Movement auseinandersetzen, habe unterschiedliche Kategorien erstellt und so weiter, long story short. Ich habe bin auf jeden Fall dann auf einen Text von dir gestoßen. So. Okay. Und das habe ich dann halt so gelesen und dachte irgendwann so, irgendwie muss ich mich mal mit der treffen, irgendwie muss ich die mal sehen, als ich dann angefangen habe, auch in schwarzen aktivistischen Kreisen mich mit denen zu vernetzen und so. Und da, genau, warst du für mich natürlich eine Schlüsselfigur. Und dann hast du ja 2 Jahre später dein Buch rausgebracht.
Ja, voll schön. Ich wollte das gerne mal auf Band haben, wie wir uns gegenseitig inspiriert haben. Das gefällt mir nämlich total gut. Das freut mich voll. Ja, und seitdem begegnen wir uns immer wieder in unterschiedlichen Kontexten. Voll. Ein Kontext, wo wir auch zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal, ist bei den Grünen. Der Bundesvorstand der Grünen hatte mich angesprochen und ich glaube, das war auch auf deine Initiative hin. Magst du den Prozess einfach nochmal kurz erklären?
Ja, absolut. Das ist spannend. Wir haben so eine Arbeitsgemeinschaft Vielfalt auf Bundesebene gegründet. Der Bundesvorstand hat das gegründet und hat unterschiedliche Personen, die betroffen sind von Rassismus, Menschen mit Behinderung, Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und auch Geschlecht und jüdische Menschen, ganz viele unterschiedliche Menschen, Menschen, die vor allem irgendwie zu einer Minderheit gehören in irgendeiner Form in unserer Gesellschaft oder wenig politisch repräsentiert sind.
Auch. Ja, marginalisiert werden
in irgendeiner Form. Genau, also geht ja meistens immer einher, beides. Und da haben wir uns jetzt zusammengesetzt als Gruppe und wollen halt im Rahmen unseres Grundsatzprogrammprozesses, so worum geht es. Übernächstes Jahr werden wir halt als grüne Partei nochmal quasi unsere Grundsätze neu formulieren. So. Mhm. Und das hat es 2-mal gegeben in unserer Partei, jetzt ist es wieder soweit, dass wir halt sagen, wer sind wir als Partei, wofür stehen wir? Und diese Arbeitsgemeinschaft Vielfalt soll halt genau diese Thematik aufgreifen und soll sich auch kritisch, wir wollen jetzt uns als Partei kritisch damit auseinandersetzen, wie vielfältig sind wir tatsächlich aufgestellt, wie rassismuskritisch sind wir nach innen, wie ist unsere Programmatik, haben wir genügend Leute, die das vertreten in Form von Personen und so weiter. Und da kommst du dann ja auch ins Spiel, quasi den Bundesvorstand an der Stelle zu beraten und zu sagen, die Strategien, die Konzepte, das und das würde ich halt angehen, weil man das halt nicht kopflos machen darf. Ja. Und das ist ja der Rahmen, in dem wir dann regelmäßige Sitzungen haben. Ich glaube, das nächste Mal im Februar auch.
Ja, kann sein. Ja. und du bist ja Teil der Gruppe und ich bin quasi so ein bisschen davor geschaltet, weil ich die Menschen, die diesen Prozess quasi gestalten, begleite in der Art und Weise, wie können sie diesen Prozess gestalten, ohne dass da wieder reproduziert wird oder wenn, dann wie können wir daraus lernen und so weiter. Und das ist ein super spannender Prozess und ich bin sehr froh, dabei sein zu können.
Und ich erst. Also ich habe dir das ja auch im Vorfeld gesagt, so dass mir das total wichtig ist und ich auch so gemerkt habe, wie mir so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil ich glaube, gerade wenn man einer der wenigen schwarzen Menschen in so einer Partei ist und so weiter, dann ist ja auch viel Verantwortung, die auf einem lastet, was diese Themen angeht.
Ja.
So, und ich bin immer wieder so unterwegs, dass ich sage, ich kann und will das nicht alleine bearbeiten, dieses Thema in unserer Partei. Und war so froh, als die dich gefragt haben, du das auch angenommen hast und jetzt einfach total wichtige Impulse einfach setzt, die total wichtig sind für die Debatten, die wir dann im Nachhinein dann als diese Arbeitsgemeinschaft dann auch führen. Ja. So, und man merkt es total, ne? Man geht ganz anders rein in so eine Sitzung, wenn man weiß, man wurde vorher auch beraten.
Ja, total. Und die Arbeitsgruppe ist auch super vielfältig. Ich mag das Wort nicht so gern, aber super heterogen. Ja. Ganz viele spannende und wichtige Perspektiven da drin.
Ja.
Total super. Ich würde ganz kurz vor deine politische Karriere gehen, beziehungsweise, ja, was ist überhaupt politische Karriere? Ja, so eine Art haben schwarze Menschen ja schon immer eine politische Karriere, Biografie. Aber mich interessiert ganz sehr, wann du in deinem Leben das erste Mal Worte gefunden hast für Rassismus oder Sexismus, den du erlebt hast. Wann hast du Worte gesucht und wo hast du sie gefunden?
Ja.
Was war das für ein Prozess?
Das ist lustig, dass du das gerade fragst, weil ich war, bevor wir die Podcast-Aufnahme jetzt gestartet haben, war ich kurz bei Twitter unterwegs und da hat jemand gefragt, so sagt mal irgendwie die Bücher, die voll wichtig für euch sind irgendwie und die irgendwie auch euer Leben verändert haben, ein Stück weit. Und das passt ganz gut, weil ich da nämlich dann auch drauf geantwortet habe und gesagt habe, Farbe bekennen von Maya Hima auf jeden Fall. Ich meine, das ist ein Klassiker, Standardwerk, so muss es eigentlich sein für alle Menschen da draußen. Und das war halt auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit quasi, also auch gar nicht so lange her. Ne? Ich habe so 2014, 15 meine Bachelorarbeit geschrieben oder 16, ich weiß es gar nicht mehr, egal. Auf jeden Fall irgendwann in dem Zeitraum. Und da habe ich Worte gefunden für Gefühle, die ich schon immer hatte.
Ja.
Und wusste, irgendwas ist ungerecht, aber ich konnte es nie gut verbalisieren. Ich konnte das nie gut in Begriffe packen oder prägnant. Ja. So. Und ich merke das ganz oft manchmal, wenn ich mit so mit anderen schwarzen Menschen unterwegs bin, die gerade in so einem Politisierungsprozess sind, dass ich merke, wie die so kämpfen mit Begriffen und wie sollen sie ihre Gefühle irgendwie ausdrücken. Und denke ich so, I know exactly what you feel, weil ich war genauso an dem Punkt.
Absolut. Also ich glaube, auch ein ganz großer Grund, warum ich Exit Racism geschrieben habe, ist auch, weil, also, auch wenn man anfängt, Worte zu finden, ist ja die Emotionalität auch so riesig. Ja. Also, es ist ja nicht, man spricht ja nicht aus einer neutralen Position über dieses Thema, so wie man jetzt über Schuhe sprechen würde, sondern sehr ein mega emotionales Thema.
Ja.
Und dann noch die richtigen Worte finden. Und du triffst so oft auch dann auch auf Gegenwehr, wenn du darüber sprichst und Abwehr und so weiter. Und da war so mein Bedürfnis so groß, dass die Worte dafür zu finden, auch in emotionalen Momenten und dann irgendwie so ein Werk zu schaffen, in dem das gelingt, in dem Menschen, die eben auf diesem Prozess, in diesem Prozess sind, sagen können, ey, liest das erstmal und dann reden wir drüber.
Reden wir.
Oder ich lese selber erstmal und finde Worte.
Total. Und ganz ehrlich, ich habe richtig oft Debatten oder Situationen da, wo ich immer sage, ganz ehrlich, lies das Buch von Tupoka. So, ne? Und dann Punkt. So, also nicht in politischen, in Situationen da, wo ich politisch unterwegs bin und irgendwie gerade versuche, Leuten selber was zu erklären, aber ich bin auch nicht bereit, das zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Tageszeit, das immer ständig grundsätzlich zu machen, sondern steckt das für mich auch ab, wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht. Ja. So, und viele schwarze Menschen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, kennen das ja, dass man irgendwie 24/7 Rassismusexpertin spielen soll, so, ne? Unabhängig davon, ob man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ne?
Genau.
Also inhaltlich, fachlich.
Genau.
Sondern dass wir die Expertise nicht haben, weil wir zufällig schwarz sind, sondern weil wir uns tatsächlich mit der Frage historisch, wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Und ich finde das so fucking unverschämt einfach, wenn die Leute halt auch immer denken, das ist alles so gefühltes Wissen. So, da ich mir denke, so, ja, Erfahrung spielt eine Rolle, aber auch viel Angelesenes. So.
Und natürlich, Kompetenz.
Ja.
Und das sieht man so oft. Also ich reg mich oft auf über so Talkshows. Oder so, wenn dann irgend so ein Vorfall war im öffentlichen Raum, irgendwas Rassistisches, bla. Und der dann so, ne, ganz viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Dann wird irgendeine schwarze Person, eine Schauspielerin oder also irgendjemand, das ist bestimmt eine coole Person, die sich aber überhaupt nicht wissenschaftlich oder in ihrem Arbeitsbereich damit auseinandersetzt und dementsprechend auch natürlich immer nur für sich sprechen kann.
Ja.
Also immer nur sagen kann, ja, mir tut das weh oder mir tut das nicht weh.
Ja.
Und das wird dann genommen als allgemeingültig für alle schwarzen Menschen. Und das ist absolut absurd. Und so geht es ja auch anderen marginalisierten Gruppen.
Total.
Und
get das it. Ist ein Absurdum, so, ne? Und das würde man sich in anderen Themenbereichen oder bei anderen Themen gar nicht so trauen, ne? Also, man würde jetzt zum Beispiel oder weiß ich nicht, Wirtschaft, so weißt du. Da würde man ja auch nicht sagen, eine Person, die, keine Ahnung, gerne einkaufen geht, nehmen wir jetzt mal als Experten, keine Ahnung. Also, das finde ich jetzt echt ein schräger Vergleich.
Aber absolut, ich finde es voll guter Vergleich.
So, und das finde ich immer total schwierig, so, weil ich finde, natürlich auch Menschen, die davon betroffen sind und sich vielleicht wissenschaftlich oder arbeitsmäßig nicht damit auseinandergesetzt haben, haben eine Berechtigung, über diese Themen zu sprechen. Gar keine Frage,
natürlich.
Ne? Das will ich niemandem absprechen. Aber wenn man so eine Expertinnenrunde, und so heißen sie dann ja ganz oft, einberuft und dann aber nicht Expertinnen einlädt, sondern einfach nur das Merkmal rauspickt und sagt, talk about it, das ist so respektlos Menschen gegenüber, die sich damit wirklich auseinandersetzen und der Person gegenüber, sie in so eine unmögliche Situation zu bringen. Ja?
Ich schwitze immer schon beim Schauen. Ich kann das nicht aushalten.
So, da ich mir so, das finde ich einfach scheiße für beide.
Ja,
so, ne?
Und ich finde es auch dann besonders schwierig und ich bin voll bei der Person, dass es in dem Moment vielleicht irgendwie die Strategie ist. Aber wenn dann so Sachen gesagt werden wie das N-Wort, stört mich nicht. Oder so.
Und dann ich denkst du so, our work.
Genau, 10 Kilometer zurückgeworfen.
Ja,
irgendwie.
Total. Total.
Ja. Und es ist
ja auch okay, wenn das jemand für sich so sagt. So,
genau.
Aber das spricht halt dann auch nur aus einer Perspektive, die sich damit nicht höchstwahrscheinlich historisch oder sowas auseinandergesetzt hat. Auch nicht die schwarzen Organisationen, Aktivistinnen und so weiter kennen, die alle sagen, it's a problem for us. So, und selten bis nie gehört werden. Und dann hast du so einen Riesenraum, in dem du dich da positionieren kannst. Und sagst genau das Gegenteil von all dem, woran wir arbeiten. So, man denkt sich so,
oder zumindest sichtbar machen, das sind zwei verschiedene Diskussionen. Also im Workshop komme ich immer wieder dahin, wenn Menschen, auch Frauen, ne? Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ach, sexistische Witze, da lache ich mit oder so. Dass man dann gesagt, es gibt einmal die individuelle Art und Weise, mit diesen Machtstrukturen umzugehen und da irgendwie zu überleben. Und dann gibt es aber irgendwie die Struktur, die uns auf jeden Fall benachteiligt.
Ja,
nochmal zurück zu deiner Biografie oder zu unserer Biografie. bei mir in meiner Herkunftsfamilie, also ich bin in einer weißen Familie groß geworden, mein schwarzer Vater war, ich glaube so mit 4 oder 5 dann nicht mehr da oder nicht mehr präsent, war halt wieder in Tansania, musste gehen. Und meine Mutter war schon eine sehr politische Person und Familie auch sehr politisch, aber über Rassismus selbst haben wir nicht gesprochen. So, und sie hat mich immer so gestärkt in diesen großen Momenten, also wenn wirklich irgendwie ein Übergriff war oder dann war sie wie eine Löwin. Aber es war nicht so, dass wir jetzt Gespräche explizit über Rassismus geführt haben. Im Gegenteil, meine Großeltern oder andere Menschen aus der Herkunftsfamilie hatten eher so Strategien, das nicht zu groß zu machen. Dann ist es vielleicht auch nicht so real.
Ja, genau.
Wie war das bei dir in deiner Familie? Du bist ja in einer schwarzen Familie
rausgekommen. Ja, genau. Total. 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 Oder schwarz. Genau, ich weiß auch gar nicht. Das ist auch immer so ein Klassiker, dass ich immer ganz oft so total oder zustimme. Egal. Ja, bin in einer schwarzen Familie groß geworden, habe 3 Schwestern und meine beiden Eltern kommen aus Mali. Und das Thema Politik, aber auch Rassismus hat auch immer eine Rolle gespielt, so. Und ich glaube, für meine Eltern, die haben ja nochmal eine ganz andere krasse Perspektive, weil sie in einem mehrheitlich schwarzen Land aufgewachsen sind und deswegen nicht außerhalb von Rassismen unterwegs waren, weil natürlich die Einflüsse auch dort stattfinden. Aber natürlich irgendwie dieses Fremdsein ein Stück weit anders für sich auch so abgespeichert und einkategorisiert hatten, so. Und die hatten halt immer so, ich glaube, meine Eltern haben sich lange Zeit auch einfach als malisch verstanden. Ja. Das war für die auch okay, so abgegrenzt zu werden. Und dann haben sie mit uns aber immer die Situation gehabt, wir sind hier alle entweder geboren oder groß geworden, so dass wir immer gesagt haben, ja, aber ich habe diesen Bezugspunkt nicht, weil ich gar nicht da war oder da nicht groß geworden bin. So. Und ich habe ein Problem damit, wenn ich hier nicht akzeptiert werde als Teil der Gesellschaft. So. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, Amina, ich finde das irgendwie so spannend, für wie selbstverständlich Deutsch du dich hältst. Und dann meinte ich so, hä, bin ich doch. Ja. So, und das fand ich total spannend. Meine Mutter hat das irgendwann mal in so einem, ich hatte immer so ein Doppelinterview quasi mit meiner Mutter geführt, beim Spiegel. Irgendwie, es kam letztes Jahr raus. Und
das habe ich schön. Das habe ich, das eine, was ich nicht gelesen habe. Sonst lese ich echt fast alles.
Das war total schön, mit meiner Mama irgendwie dann da zu sitzen. Und sie hat dann halt, und das habe ich sie auch vorher noch nie sagen hören irgendwie, dann irgendwie auch so auf mich geblickt und erzählt irgendwie, was für ein Selbstverständnis ich immer hatte. So. Und hat halt auch diesen Moment rausgepickt. So. Und von daher haben wir über diese Fragen voll viel diskutiert. Wie fühlen wir uns hier? Ich glaube, meine Mutter hat auch ganz oft so Momente gehabt, da wo sie ein Stück weit sich wahrscheinlich auch schuldig gefühlt hat, dass wir immer ein Stück weit anders gesehen werden, so, wobei sie es natürlich in unserem Interesse gemacht hat, hierher zu kommen. Und wir persönlich haben wir ihr nie den Vorwurf gemacht, sondern immer nur der Gesellschaft gegenüber den Vorwurf gemacht. So. Und mit meinen Schwestern hatte ich immer einen Raum, in dem wir uns ausgetauscht haben über die Erfahrungen. So, ne? Und
voll schön, Anna. Ich habe mir immer 3 große Brüder gewünscht. Und wenn du das so erzählst, denke ich so, oh, wie schön, wie toll.
Total. Und ich merke auch jetzt, wo wir in Kiel zum Beispiel das Afrodeutsche Kollektiv gegründet haben, was für ein Privileg das auch ist, einfach schwarze Geschwister zu haben, mit denen du diese Erfahrung teilen kannst. Ne? Ich habe das nie als Privileg verstanden, so bis ich diese Geschichten halt auch gehört habe. Ja. Und du hast mir das ja auch mal erzählt, wo ich gedacht habe, krass, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich hatte immer meine eigene kleine Gang. So.
Ja, also das macht so einen Unterschied, glaube ich auch. Also weil mein Thema immer war, so allein zu sein.
Ja,
so, ne? Und total. Dann irgendwie... aber ein anderer Aspekt, also ganz viele Aspekte, aber ein Aspekt, den ich jetzt auch ganz spannend fand, ist, also in Workshops, wir machen ja immer wieder auch Empowerment-Workshops und da sind oft auch Menschen drin, die quasi auf dem afrikanischen Kontinent sozialisiert wurden und dann als Erwachsene hergekommen ist. Und ich will natürlich nicht pauschalisieren, aber was ich an den Geschichten so ähnlich jetzt so, das ist so ähnlich wie was du jetzt erzählst, oft habe ich das Gefühl, da ist einfach schon... Also die Sozialisierung hat schon dazu geführt, dass sie einfach so ein Standing haben, wer bin ich? Ich bin Malier oder ich bin aus Tansania und ich habe mein Selbstverständnis und I'm proud to be me.
Ja.
Und dann oft auch nochmal ein anderes Umgehen mit diesen kleinen Grenzüberschreitungen. Mhm. Natürlich diese großen strukturellen Ungerechtigkeiten und so weiter, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber sowas wie in die Haare greifen oder so, da merke ich oft, dass Menschen, auch wie mein Vater zum Beispiel, sagen, ist doch nicht so schlimm, jetzt reg dich mal nicht auf, es gibt größere Probleme. Natürlich gibt es die.
Ja.
Ich beneide die Menschen oft, weil ich so denke, dieses Standing hatte ich nicht.
Ja.
Weil ich mir wurde immer gesagt, geh doch nach Tansania.
Ja.
Aber ich ging nach Tansania und da war ich die Deutsche.
Ja, ja, ne? Same.
Same. Und es war so, wo bin ich, wo ist denn mein Ich? Und das ist so viel Arbeit, dieses Selbst sich erstmal zu erarbeiten, was dann Menschen, die auf dem Kontinent sozialisiert wurden, schon haben, schon mitbringen.
Ja, total. Ja, und es ist halt einfach auch eine, es ist eine andere Lebensrealität und es ist auch ein anderes, ja, es sind andere Startbedingungen einfach ein Stück weit auch, ne? Und das ist, und ich glaube, dass ein anderer Umgang ist, so wie du ihn beschrieben hast und so wie ich das auch von meinen Eltern erzählt habe, den ich total nachvollziehen kann. Aber ich wollte auch für mich auch niemals quasi das zum Beispiel adaptieren, weil ich das Gefühl hatte, da bin ich nicht ehrlich zu mir selbst, weil ich bin da nicht groß geworden.
Absolut, same here, genau.
Und trotzdem diesen Teil nicht zu vergessen, so, weil ich meine, auf der anderen Seite bin ich zwar in Deutschland aufgewachsen, aber meine Eltern haben natürlich irgendwie ihre Geschichte, ihre Kultur, alles Mögliche uns auch nahegebracht. Und ich habe mir gedacht, ich lebe in zwei Welten, so, aber ich lebe vor allem hier, so, und habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich glaube, so viele schwarze Menschen, die hier groß geworden sind, können davon berichten. Man fährt dann quasi in das Herkunftsland der Eltern und denkt so, man ist jetzt auf einmal, zum ersten Mal in meinem Leben werde ich nicht auffallen.
Zu Hause.
Genau so. Und es war shocking für mich. So. Also ich hatte das Gefühl, okay, krass, ich werde hier noch mehr geothert quasi, als ich es in Deutschland je kannte. Und ich dachte, das ist, also die Vorstellung einfach, ich gehe in der Masse unter. Ich glaube, ganz viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, die weiß und so.
Ja.
Dieses Gefühl von in der Masse untergehen. Und ich dachte so, ey, wir sind so aus der Masse hervorgestochen. Weil man einfach auch natürlich, man alles an einem ist irgendwie europäisiert, irgendwie wahrscheinlich vom Auftreten
und
so weiter.
Wie ich laufe, wie ich gucke, wie ich mich kleide.
Ja, und total. So.
Und ich weiß, also ich hatte das und jetzt waren wir in Tansania und das war für meinen jüngsten Sohn das erste Mal, der ist jetzt 9. Und der hatte eine ähnliche Erfahrung. Du kannst schwer darauf vorbereiten. Also er leidet total unter Blicken, also dieser White Gaze, ne? Also das stresst ihn schon, seit er ganz klein ist. So, wenn andere Menschen gucken und starren, weißt du, das kennst du ja, dieses Starren, dass er das, dass ihn das so wütend macht. Und ich glaube, er hatte auch diese Hoffnung, hey, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Und jetzt hört es auf, da bade ich in der Masse. Und dann hat er wirklich 6 Wochen bis hin sich zu versteckt zu Hause. Weil natürlich, wenn du irgendwie durch das Dorf oder den kleinen Ort, wo mein Vater wohnt, da bleiben alle stehen. Ne? Und alle starren und gucken und natürlich aus Neugier und wie auch immer. Aber für ihn war das so eine Art Verrat. Weißt du so?
Yeah.
What? Wie meinst du? Yeah. Jetzt ihr auch?
Yeah.
Und
und da stellt man sich ja die Frage, so, wo gehört man eigentlich hin? Gibt es eigentlich so ein Place in between, so, ne, in dem man irgendwie existieren kann? Und deswegen ist für mich ja auch immer, und warum ich auch gesagt habe, ich gehe in die Politik oder mein politischer Anspruch zu sagen, so, es kann nicht sein, dass es für uns keinen Ort gibt, an dem wir einfach zu Hause sind.
Ja.
So, ne? Es muss einen Ort geben und wir müssen es selber entscheiden können. Ich lasse mir von niemandem sagen, ob ich irgendwie in Deutschland leben soll oder ob ich in Mali leben soll oder ob ich, was weiß ich, wo leben soll, sondern dass ich das politisch für uns alle beanspruche, dass wir hier leben können, ohne angestarrt zu werden, ohne Rassismus zu erfahren und uns nicht erklären zu müssen, warum zur Hölle wir eigentlich da sind.
Ja, so, ne? Absolut.
Und da, wo ich gedacht habe, und das war also diese Moment, diese Erlebnisse eigentlich, ne, hier aufzuwachsen, die Erfahrung dort zu machen, da, wo ich gedacht habe, ich lasse mir das nicht mehr von außenstehenden Menschen absprechen, wo ich hingehöre. So, das entscheide immer noch, zur Hölle ich.
Absolut.
So.
Absolut. Ich sag immer, ich formuliere es ein bisschen, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ich sage immer, ich verlange, dass Deutsch sein groß genug wird, dass alles von mir da reinpasst.
Ja.
Nicht nur irgendwie eine Hälfte oder irgendein Teil oder irgendwie, nein, verdammt, Deutsch sein kann auch sein, irgendwie einen Vater zu haben, der in Tansania geboren ist, eine Mutter aus Mali, ne? Wie auch immer, und das möchte, diese Deutungshoheit lasse ich mir nicht mehr nehmen.
Ja.
Also es ist dann eigentlich
total,
das Gleiche,
total.
Aber du hast ja jetzt schon darüber gesprochen, über deinen, also die Vision, mit der du quasi in die Politik gegangen bist oder der Anspruchshaltung.
Ja.
Und du bewegst dich ja ähnlich wie ich. Und darüber reden wir auch ganz oft.
Ja.
In mehrheitlich weißen Räumen.
Ja.
Als die einzige schwarze Person.
Ja.
Bei dir auch noch oft die jüngste schwarze Person und generell Person.
Ja. Und auch noch Frau.
Und auch noch Frau.
Im männlich dominierten Feld. Ja,
stimmt,
kommt
genau.
Immer dazu.
Absolut, absolut. Ja. Und was sind... Wie geht's dir damit? Was machst du für Erfahrungen? Wie schützt du dich? Ich habe 1000 Fragen dazu.
Ja. Ich glaube, also man weiß natürlich, man lebt in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. So.
Ja.
Und deswegen kennt man, das können wir jetzt auch festhalten.
Das ist einfach.
So, und damit versucht man ja ein Stück weit irgendwie, in dieser Gesellschaft versucht man ein Stück weit zu bestehen, einfach sowieso schon, ne? Und dann kommt man in solche Räume und dann merkt man, es geht noch krasser. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Absolut. Also, mir ist es total klar und ich beanspruche auch nicht irgendwie, dass alle politischen Räume und so weiter jetzt irgendwie komplett nicht weiß sein soll oder so, ne? Sondern denk mir einfach nur so, alle Räume und vor allem Räume, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, einfach diverser aufgestellt werden. Warum? Weil genau wenn man sich in solchen Räumen bewegt, man einfach merkt, wie krass oft man noch mehr als ein Alien gesehen wird quasi, ja. So, ne? Und das ist erst einmal, also der Gewöhnungsmoment für die Leute ist halt total krass, so, ne?
Ja.
Und ja, da muss man irgendwie starke Nerven oft haben und auch bei Witzeleien und irgendwie ist doch nicht so gemeint, Sprüchen und so weiter, das abzuschütteln ein Stück weit, um dann irgendwie zu dem Punkt zu kommen, weshalb man da ist, zu arbeiten.
Ja, genau, ein bisschen Vorarbeit.
Genau, so, ne? Halte ich jetzt einfach aus und sich auch mal natürlich irgendwie die Frage zu stellen, irgendwie, also dieses Pick your battles, so, ne? Also wann bin ich bereit, jetzt da irgendwie da konfrontativ reinzugehen, wann ignoriere ich das, um einfach da kein Fass aufzumachen, so, und das kann man, also viele Leute würden einem dann sagen, hey, irgendwie, man muss es an jeder Stelle problematisieren, dann denke ich mir immer so, geh erstmal in den Raum und dann reden wir nochmal darüber, so, ne? Mache ich definitiv nicht, und zwar aus Eigenschutz, nicht, weil ich Angst vor Konfrontation habe, sondern weil ich mir denke, so, ich habe weder die Kraft noch die Zeit, ne? Absolut. Jedes Mal irgendwie diese Diskussion zu führen, so, und bin auch nicht da, um intern diese Dinge zu diskutieren, also weiß ich, sei es jetzt im Parlament, sondern ich will, dass strukturell was sich was verändert, ja. So, ne, und will bestimmte Maßnahmen dann auf den Weg bringen. Das ist für mich das große Ziel und nicht nur, dass ich mich da wohlig fühle. Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch diese Strukturen nach innen ein Stück weit verändert werden, damit auch Leute dann in diese Räume reingehen. Ja. Und welche Art und Weise ich mit solchen Situationen umgehe, ist ehrlich gesagt darüber zu sprechen dann mit dem Umfeld. So, ich weiß, dass wir vor ein paar Monaten zum Beispiel irgendwie auch beim African Food Festival saßen und stundenlang darüber geredet und es war so wohltuend irgendwie und daraus zehre ich dann wochenlang.
Ja,
ne?
Geht mir auch so.
So, und ich glaube, wir beide sind da ja auch in der Situation, in solchen Räumen unterwegs zu sein, einerseits damit konfrontiert zu sein, dass einige Menschen aus der eigenen Bubble das dann nicht nachvollziehen können, warum man das überhaupt macht und don't do it und so.
Genau, da reden wir gleich nochmal drüber.
Da reden wir auch nochmal drüber so und auf der anderen Seite das als total wichtige Arbeit zu empfinden, aber sich dann gegenseitig halt auch ein Stück weit stärken kann und sich austauschen kann und einfach sagen kann, was für eine Abfuck man einfach
auch erlebt. Und auch mal lästern oder Witze machen oder was auch immer es braucht, indem man auch mal weinen. Ja. Also ich finde alles okay.
Total.
Und du hast es angesprochen mit dem mit diesem Überraschungsmoment und ich kenne das so krass. Also je weiter die Menschen, ich sage jetzt mal, von mir entfernt sind im Sinne von männlich, weiß, akademisch bin ich auch, aber so, die so auch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Menschen wie mir haben. Yeah. Also ich kenne das, wenn wir zum Beispiel in großen Autofirmen sind oder so, wo die komplett weiß, männlich sind. Und dass dann der erste Reaktion ist ja jetzt nicht per se eine feindliche, sondern dieses so, huch, so was ist denn da Exotisches? Also so, weißt du, so du merkst, es ist total krass. Und dann irgendwie irgendwelche Übersprungshandlungen und die sind erstmal oft auch, also unterschätzen dich ja auch permanent.
Ja,
so dieses, ach, das ist ja süß oder so und ach, ist ja niedlich.
Ja.
Mal hören, was sie zu sagen hat, so ganz.
Ja.
Und dann gibt es, erlebe ich oft diesen Moment, wo es dann irgendwann kippt. Also wo du merkst im Raum, Moment mal, wie kann sie es wagen? Und dann so eine absolute Irritation. Und wir hatten letztes Jahr so einen ganz krassen Workshop, auch komplett weiß, in einem Theaterkontext, alles auf Männer, auf Leitungsebene und ein überwiegend männlicher Raum. Nur eine Frau war da. Und das haben wir sehr selten. Du hast das ja viel öfter.
Mhm.
Und wo wirklich auch, also das Stammeln darüber kam, wie, Moment mal, also diese Grundpanik, die will uns jetzt die Deutungshoheit erziehen. Wie kann die das sagen?
Ja? Die also, gehört uns.
Ja, und genau. Und dann auch immer wieder so diesen Impuls, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das, was ich sage, zu bestätigen oder nicht. Also das ist ja auch was ganz weiß-männliches. Ich sage irgendwie, keine Ahnung, Maya Yim, eine der ersten schwarzen Expertinnen oder Aktivistinnen. Und dann sagt ein weißer Mann, ja, das stimmt.
Und du und so, danke, was ist dein Problem?
Seriously, dude?
Ja,
also.
Absolut, absolut. Und das ist so, die Frage ist ja echt immer wieder so, ne, was macht man mit all diesen Situationen irgendwie dann für sich, ne? Also, ich finde, es kommt auch ganz, hängt auch ganz viel damit zusammen, irgendwie in was für einem Zustand man gerade ist, ne? Absolut. Irgendwie emotional, ja, wie auch gesundheitlich und alles mögliche, muss ich ehrlich sagen. So, wenn ich in einer Woche total erkältet bin und merke, so, ich habe Kopfschmerzen und es brummt alles, ja, dann bin ich anders gewappnet für solche Situationen. Und ich finde, oder man hat sich gestritten mit irgendjemandem oder irgendwas belastet einen oder irgendwie die Arbeit ist total zehrt an einem, keine Ahnung was. Und das ist ja auch einfach so ein Faktor, über den viele andere Menschen, die dieses Kriterium schwarz-weiß, schwarz-Frau sein und so weiter gar nicht haben, sich darüber im Klaren zu sein, dass du dich immer auf Situationen vorbereiten musst. Und ich meine gar nicht die inhaltliche Vorbereitung, abgesehen von der, die immer da ist.
Genau, die kommt ja auch noch.
Die kommt ja auch noch. Aber dieses so, worauf musst du dich emotional gleich hier einstellen? So. Und vor allem auch sauer zu sein, wenn man das nicht getan hat, weil man dann so überrumpelt wird.
Genau. Und sich dann selber noch irgendwie dafür bestrafen.
Genau. Und sich denkt so, damit hättest du schon rechnen können. Sondern man denkt so, nee, eigentlich ist das nicht der Punkt, aber trotzdem bereitest du dich ja emotional auf bestimmte Situationen vor, um einfach auch zu wissen, wie gehe ich damit um dann in dieser Situation. Ja. Und das ist halt etwas, was, weiß ich nicht, weiße ältere Typen nie checken werden, so, ne? Wie man in solche Situationen reingeht. Und was ich auch so spannend fand, war der Punkt, den du genannt hast, ist den Überraschungen- und Unterschätzungsmoment,
ja,
einfach.
Genau.
Ne? Love it.
Ja.
Jedes fucking Mal einfach, ne? Ich glaube, im Laufe meiner Zeit so, in der parlamentarischen oder politischen Arbeit wissen die Leute jetzt inzwischen schon, wer ich bin und was ich mache und so weiter. Aber am Anfang, wie oft ich da saß und gedacht habe, so, Alter, du wirst dich noch wundern.
Genau, du wirst so, dich noch umschauen.
Ja, absolut. Ja. Und da, wo du so merkst, so, ne, wie das so sukzessive, so dieses erstmal Leute übergehen, so, ne, oder mich übergehen, mir gar nicht zuhören oder irgendwie das überhaupt nicht für wichtig halten oder mich gar nicht angucken beim Reden und so weiter, da wo ich mir denke, so, okay, spannend, Freundchen, so, ne, du wirst an den Punkt kommen, wo du nicht an mir vorbeikommst, so, weil ich fürs Thema zuständig bin, du mit mir verhandeln musst, du mit mir sprechen musst und so weiter, ne?
Ja.
Und meine Argumente irgendwie dann gegebenenfalls stichhaltiger sind als deine und du erstmal entkräften musst, was ich sage, um dann irgendwie deinen Punkt machen zu können. So, ne? Ich meine, ich bin ja in permanenten Verhandlungssituationen.
So, ja, und ja.
Da ist es halt echt so. Das Gute ist ein Stück weit, das ganze Leben hat mich eigentlich darauf vorbereitet. So, dieses, du musst eh immer vorbereitet sein, du kannst es dir eh nicht leisten, irgendwie unvorbereitet, mit so einem Bauchgefühl irgendwie in irgendwelche Situationen reinzugehen.
Ja.
Und ganz viele Typen sind halt so unterwegs. Sie denken sich so, warum soll ich mich vorbereiten? Ich kann da reingehen und diskutiere einfach und werde schon recht haben. So, und dann komme ich aber und hau da irgendwie 10 Facts raus und dann musst du erstmal dagegen an. So, und das Leben hat mich darauf vorbereitet, so voll, ein Stück weit.
Voll, voll gut. Und ich kann ganz viel damit, also ich verstehe ganz viel über das, was du da sprichst, was rede ich gerade. Jedenfalls, ich wollte noch, also ich hatte gestern mit einer anderen Schwester ein Gespräch und dann haben wir so festgestellt, weil ja diese Situation, auf die man so vorbereitet sein muss, du weißt trotzdem nie, woher es kommt und wann und in welcher Intensität, ob jetzt ganz subtil oder ganz offen und so weiter. Und man musste bereit sein und meistens in diesen Settings, in die wir uns bewegen, können wir jetzt nicht irgendwie komplett ausrasten, weil sonst bist es irgendwie die angry Aminata und die irgendwie emotional nicht stabil ist und so weiter. Und Rassismus ist ja etwas, was uns die Menschlichkeit nimmt. Und ich fand diese Erkenntnis so wichtig, die wir hatten in diesem Gespräch. Und zwar, dass dir wird die Menschlichkeit, du musst deine Menschlichkeit debattieren in dem Moment. Und aber erwartet wird, dass du in angesichts dieser Debattierung um deine eigene Menschlichkeit wird erwartet, dass du dich übermenschlich verhältst.
Genau.
Und also komplett nicht menschlich. Du darfst darauf nicht menschlich reagieren, sondern mit Verständnis oder mit Erklärung oder irgendwie kühl.
Ja,
und ich denke mal, dass es im politischen Raum noch mal viel mehr ist.
Total. Und du bist auch immer in der Verantwortung. Du musst dich in die andere Person hineinversetzen. Und in der Regel, du musst dich in die weiße Person hineinversetzen. Dass es für sie ja auch eine neue Situation ist. Dass du stattfindest, dass du Verletzungen erlebst seit Jahren und Jahrzehnten, das alles spielt keine Rolle, weil für die Person ist es gerade neu. So. Und das ist aber auch Subject gerade dieser Diskussion, sodass das halt ein Problem ist. Und trotzdem findet extrem viel Entmenschlichung statt, die man regelmäßig ertragen muss und die natürlich bei einem selbst auch zu einfach Verletzungen und immer mehr Schnitten einfach führt. So. Und wo man dann immer irgendwie auch den Raum haben muss, zu recovern davon. So. Weil das ist nicht immer leicht einfach natürlich.
Nee, absolut. Na, ja. Ja, und ich hatte jetzt irgendwie letztens gehört von einem Kollegen, Zippo Bollwinkel, der in einem Workshop da erwähnte, und zwar das Thema Tokenism. Mhm. Ist ja auch nicht unbekannt. Also Tokenism, quasi, dass wir die einzige Person mit dem bestimmten Merkmal sind, also die einzige schwarze Person, einzige Person mit Behinderung, um quasi zu zeigen, wie vielfältig eine Struktur ist oder genau. so. Und das wird total oft missbraucht, diese Position. Und manchmal aber auch nicht inhaltlich, also so ernst genommen, dass dann gesagt wird, ja, das ist so unser Poster-Girl, Poster-Boy. Genau. Yeah. Und er wurde gefragt, ja, wie ist denn das? Wie viele Menschen braucht es denn in, sagen wir mal, einem Vorstand, in einer Gruppe, damit sich dieses Tokenism entkrampft? Mhm. Und er sagte 3, mindestens. Mhm. Zwei Personen ist schwierig, weil die sich gegenseitig immer den Rücken frei halten müssen und nicht eigene Positionen wirklich entwickeln können, sondern immer gucken müssen, wie geht's der anderen Person. Und erst ab 3 ist es wirklich so, dass jede Person aus ihren eigenen Ressourcen, mit ihrem eigenen Denken mit drin ist. Mhm. Wie gehst du um mit Tokenism?
Ja,
also ich kriege das ganz oft, dass Leute sagen so, naja, holen wir mal Tupac Augette, und dann haben wir unser Häkchen, wir sind rassismusfrei oder so.
Ja, ja, total. Ja. Das ist natürlich irgendwie mal genau die Gefahr, irgendwie, die da ist, ne? Wenn man gefragt wird oder irgendwie oft irgendwie angefragt wird und über bestimmte Themen diskutieren soll. Ich glaube halt einfach, also ich habe 2 Probleme mit diesem ganzen Tokenism und die Diskussion darüber. Ich glaube, dass das Problem Tokenism da ist und dass es total berechtigt ist, über diese Frage zu diskutieren. Aber was mich massiv stört, ist, dass ganz viele Leute denken, dass die Person, die quasi als einzelne Person in Strukturen ist, sich darüber nicht im Klaren ist.
Ja.
Und das macht mich wahnsinnig. Ja, wirklich, das macht mich wahnsinnig. Ja. Und mich fuckt nichts mehr ab, als wenn Leute quasi zu mir kommen und nicht mit dem Gefühl oder mit dem, mit was, also zu mir kommen und ich nicht den Eindruck habe, dass sie mich eigentlich schützen wollen oder mir helfen wollen, sondern einfach so nach dem Motto, hast du eigentlich schon mal davon gehört und pass mal auf, dass du nicht dies und das bist, so, ne?
Ja,
da,
genau.
Ich mir denke, oh so, Gott, glaubst
ich fühl
du ernsthaft,
das grad, ja.
Glaubst du ernsthaft, dass ich mich in solchen Räumen bewege? Ne? Und mir noch nie zu gar keinem Zeitpunkt Gedanken über diese Frage gemacht habe und wahrscheinlich schon wesentlich bevor ich in diese Räume reingegangen bin.
Ja.
So, und wie gesagt, wenn Leute tatsächlich mit einem darüber sprechen wollen, sich austauschen wollen und sagen wollen, ey, ganz ehrlich, ne, das sind Strukturen, über die man nachdenken muss, ja, ich bin dankbar für jeden Menschen, der mir irgendwie Ratschläge gefragt gibt, ja, oder darf ich auch ein Verhältnis haben, darf ich denken, ich nehme auch gerne Ratschläge von dir an, aber wenn du ungefragt um die Ecke kommst oder mich anrufst und sagst, ey, Amina, pass mal auf, kein Token zu sein, da wirklich, das ist für mich ein krasser Trigger einfach,
Absolut.
Weil ich finde das sehr sich über andere Menschen stellend.
Ja.
Aus einem Raum, in dem man eigentlich solidarisch unterwegs ist am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, dass man natürlich, und das sind ja du, so wie ich, so wie viele andere, kämpfen ja genau für diese Frage, dass da mehr Leute reinkommen. Aber es fängt halt ganz oft, wenn zum Beispiel Zippo sagt, da müssen 3 Leute sein, es fängt ja trotzdem irgendwo an. So, in der Regel ist es ja nicht so, 3 Leute kommen und sind dann da, sondern du bist ja ganz oft ein Mensch, der Türen öffnet, damit andere reingehen. So, ne? Das ist das Zentrum oder der Kern meiner Arbeit.
Ja.
So, und wenn Leute mir dann sagen, pass auf, kein Token zu sein und so weiter, dann denke ich mir so, ja, I know about it. Und deswegen müssen ja, wie wäre es denn, wenn du reinkommst? So, dann bin ich nicht mehr so in der Situation, das zu sein. Und das klingt jetzt alles sehr, also ich habe da vorgestern erst einen Text zugeschrieben, genau zu der Frage, so, weil mich das total intensiv beschäftigt und ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, dass man Leute halt dann auch nicht, ich glaube, wenn man den Vorwurf so oft unreflektiert an Leute gibt, ohne zu reflektieren, was die selber möglicherweise schon reflektiert haben, was sie durchgehen müssen, was sie einfach alles an Kämpfen auch führen müssen, dann führt es dazu, dass eben nicht der Zweite oder die Zweite oder der Dritte kommt, sondern man denkt sich so, Alter, wenn das auch alles bedeutet, ja,
richtig,
dann habe ich keine Energie dafür. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und der zweite Punkt zu Tokenism ist, glaube ich, auch, die Frage ist ja, ob ich komplett unbewusst in so eine Situation reinschlitter, mir nicht im Klaren darüber bin und immer wieder quasi von A nach B transportiert werde und selber nichts daraus ziehe oder selber daraus was verwandle. Und ich persönlich glaube, dass in den meisten Situationen, wo ich angefragt werde, und ich lehne auch viele Sachen ab, weil ich nicht dahinter stehe oder es nicht richtig finde oder gar keine Zeit einfach habe, faktisch, wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, der Output ist hier nicht so riesig. Ich glaube nicht, das, was ich ansprechen möchte, wird hier irgendwas verändern. Genau.
Ja.
So, und ich bin auch nochmal, ich habe eine repräsentative Rolle zum Beispiel. Ne? Ich bin Repräsentantin. So, wenn Leute dann irgendwie die Erwartungshaltung haben, ich soll nicht repräsentieren, dann kann ich meinen Job nicht mehr machen. So. Und ich glaube, wenn man sich im Klaren darüber ist und diese Situation auch für sich nutzt und für das Thema, für das man steht, ja, dann kann man Situation enttokenisen. So, ja. Weißt du, was ich meine? So, und
absolut. Einerseits, also da bin ich total bei dir. Ich denke auch ganz oft, also ich habe auch nur eine bedingte Wirkmacht. Also ich kann nicht dafür verantwortlich sein, was Leute jetzt komplett mit dir machen. Ich gehe rein in den Workshop, ich habe ein bestimmtes Setting, bestimmten Rahmen und ich zum Beispiel mache keine Workshops mehr unter 6 Stunden, weil ich einfach weiß, nee, da schaffe ich nicht das, was ich schaffen will. Und dann ist die Chance hoch, dass das irgendwie benutzt wird, wie wir haben irgendwie uns rassismuskritisch beraten lassen bei Frau Tocker und Gette und dann war es nur eine Stunde. Das mache ich nicht mehr. Und dann gebe ich da echt 100% und dann gehe ich raus and then I move on. Mhm. Also ich kann nicht dafür 100% verantwortlich sein, was jede einzelne Person von 20, 30 bis zu 100 Menschen, die da sitzen, damit dann macht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich muss mich fokussieren auf die, wo es irgendwie gut funktioniert. Und was bei Tokenism, also habe ich auch diese noch 2 Punkte, dass ich irgendwie einerseits denke, wie soll es denn sonst funktionieren?
Ja.
Also ich habe jetzt gerade von Michelle Obama diese Biografie gelesen, oder habe ich auch schon eine Weile. Und dann gibt es irgendwo diesen Satz, wo sie sagt, being the first black anything is never easy.
Ja.
Und ich so, ja, genau. Und aber wie soll es denn anders sein? Also es muss, in der Geschichte werden diese Menschen ja auch gefeiert. Ne? Die erste Frau, die erste schwarze Person und so weiter. Und um Türen zu öffnen.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass diese Systeme, die so schwerfällig sind, wie jetzt Schule, Politik und so weiter, wie du schon sagst, die Tür aufmachen und sagen, wir nehmen mal 100 schwarze Menschen, damit wir Tokenism vermeiden.
Ja,
das ist ja nicht deren Interesse.
Die wissen das gar nicht.
Also, ne? Sondern es ist ja also einfach ganz schwer, in diese Strukturen reinzukommen, weil sie so barrierelastig sind.
Ja.
Und was du auch meintest mit diesem irgendwie, dass man danach vielleicht auch Menschen abschreckt durch dieses Tokenism, Plakette, Vorwurf, die man dann kriegt, Vorwurf, ist die Angst, und das kenne ich ganz stark aus den eigenen Reihen, sage ich jetzt mal, eigenen in Anführungsstrichen, also die eigene Community, dann also auch noch irgendwie Shitstorm zu bekommen oder so.
Ja.
Also, ne, also das finde ich oft ganz schwer, diese Angst. Einerseits in weiße Räume zu gehen, die oft feindlich sind oder zumindest irgendwie, wo du deine Menschlichkeit verhandelst und dann irgendwie im Hinterkopf zu haben, hoffentlich werde ich jetzt nicht die schwarze Community oder irgendwie darf jemanden verärgern und so. Und das ist auch was, wovon ich mich Stück für Stück frei machen musste. Mhm. So ein Stück weit.
Ja,
ne? Also nicht komplett.
Ja.
Natürlich ist mir das wichtig, was schwarz, dass ich irgendwie, ne, was schwarze Menschen und schwarze Menschen, die was erarbeitet haben, also im rassismuskritischen Bereich, schon irgendwie, dass ich das ehre und dass ich das benenne und so weiter.
Ja.
Aber ich kann nicht allen Menschen das Recht machen.
Ja.
Und da komme ich auf die nächste Frage, die ich ganz unbedingt mit dir, weil da haben wir schon so oft drüber gesprochen, Veränderung im System oder vom System außen. Es gibt ja auch viele in, weiß nicht, machtkritischen Bewegungen, marginalisierten Bewegungen, die sagen, also ich gehe überhaupt nicht in das System.
Ja.
Es ist ein Verrat, in dem System etwas bewegen zu wollen.
Ja. Ja.
Und das, also da bis hin zu, das sind ja so eine House-Slave-Mentality und wie können die es wagen? Und das ist absurd und man kann Systeme nur, also nur von außen oder irgendwie so. Ich kann's gar nicht, krieg gar nicht.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine.
Absolut, irgendwie im System oder nicht im System. Und Punkt 1, und das hängt ja auch super krass mit dieser Frage zusammen, wie viele sind wir eigentlich, die unterwegs sind, die zu diesen Themen sich äußern und unterwegs sind. Ne? Ich persönlich habe nicht den Anspruch oder kann gar nicht den Anspruch haben oder kann gar nicht alle schwarzen Menschen in ihrer Vielfältigkeit und ihren Positionierungen vertreten.
Ja.
Und ich will das nicht, weil das völlig irre wäre, weil das auch falsch machen würde, wie unterschiedlich wir auch sind und wir uns quasi selber so beschreiben ließen, wie man uns von
außen... Wie das rassistische System uns unterstellt, ne?
Genau,
dass wir alle eine homogene Masse sind.
Genau, dass wir eine homogene Masse sind. So. Und deswegen sage ich auch immer wieder, es macht keinen Sinn, wenn es nur einzelne Personen gibt, weil wir gar nicht die Vielfalt abdecken können. So, und wenn man dann zur Vielfältigkeit der Positionierung kommt, die es natürlich innerhalb der schwarzen Community in Deutschland natürlich auch gibt, zu sagen, die einen sagen, ich möchte innerhalb des Systems Dinge verändern, mhm, und zu denen gehöre ich und ich glaube, zu denen gehörst du ja auch. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das System für mich ist schon komplett kaputt und muss verändert werden und ich bin keine überzeugte Person oder keine Person, die überzeugt ist von demokratischen Strukturen und so weiter. Ich will was anderes. Das hat ja alles seine Daseinsberechtigung.
Absolut.
Aber ich gehöre nicht zu dieser Gruppe.
Ja.
So, und dann weiß ich einfach schlichtweg auch, du wirst in mir nicht deine politische Repräsentantin finden. Mhm. So. Und das geht auch überhaupt nicht, wenn das System, in dem wir leben, du ablehnst und ich habe ein Eid geschworen.
Ja,
ja, und das vergessen einige Menschen, glaube ich, wenn sie dann sagen, wie kannst du nur und bla bla bla. Ich habe mich dazu entschieden. Das ist nichts, was aus Versehen passiert ist. Ich habe einen Eid geschworen, als ich ins Parlament gekommen bin. Ich bin Vizepräsidentin eines Parlaments. Das heißt, ich habe nochmal eine repräsentative Funktion für das politische System, in dem wir leben. Und ich persönlich glaube einfach, dass es viele Fehler im System gibt. So. Und ich glaube, dass viele Dinge verändert und bearbeitet werden müssen. So. Und es kann auch sein, dass man scheitert.
Absolut.
Darin. Und dass ich nie... die Frage Rassismus beispielsweise nie komplett klären lässt innerhalb des Systems, welches das kapitalistische System und so weiter ein Riesenproblem. So. Aber ich glaube trotzdem an demokratische Strukturen und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass gerade bei krassen Systemwechseln, die nicht zu einer Demokratie führen, ja, dazu führen, dass gerade Minderheiten, gerade wir am krassesten darunter leiden würden. So, ne? Ja. Also wir sind die Ersten, die vergessen werden würden, weil es wichtigere Dinge gibt, die es zu klären gibt quasi. Und deswegen halte ich es für eine krasse Romantisierung quasi, dass eine Zerschlagung des Systems direkt zu einer Befreiung führt. So, das ist einfach eine Positionierung, die ich habe. Da gibt es unterschiedliche Schulen, die da unterschiedlich dazu denken. Aber genau die Frage von wie viele Leute sind wir eigentlich, die politisch irgendwie eine Stimme haben und die sich äußern oder aktivistisch oder sonst was, führt dazu, dass man gar nicht alle vereinen kann in sich und es auch nicht notwendig ist.
Genau, ich persönlich finde, das ist überhaupt nicht notwendig. Also so vielfältig Menschen sind, schwarze Menschen sind, weiße Menschen sind, das rassistische System, wie vielfältig das wirkt, an wie vielen Stellen, im Großen und im Kleinen. Es gibt so viele Ansatzpunkte für widerständige Positionen.
Ja.
Und ich beanspruche auch überhaupt nicht, die Einzige zu sein, die da irgendwie den Weg hat. Das ist mein persönlicher Weg, den ich so gehen kann, wie ich ihn gehe.
Ja.
Und ich verstehe jede Person, die zum Beispiel einen provokanteren Ansatz hat. Ich verstehe jede Person, die sich entschließt, ich mache nichts mit Politik.
Ja.
Ich verstehe jede schwarze Person, die sagt, ich möchte nicht innerhalb dieser Struktur als Token, das fand ich auch schon als, aber einzige Schwarze, ich möchte diesen Kampf nicht führen.
Ja.
Verstehe ich wirklich.
Total.
Und ich würde mich so freuen, wenn dieses Verständnis mehr da war, wäre und auch diese Anerkennung für unsere unterschiedlichen Struggle, dass sie letztendlich oft die Ziele doch sehr ähnlich sind.
Mhm.
Ich persönlich muss auch noch, der Weg sehr ähnlich ist und auch das Ziel, also die Befreiung letztendlich oft auch von schwarzen Menschen, dass wir uns da ja auch irgendwo auch einig sind, wie diese Befreiung aussieht, ist wieder eine andere Frage. Ich persönlich denke, für mich war klar, ich muss in diese Strukturen gehen, ab dem Zeitpunkt, also oder ich kann mir nicht, ich sag jetzt mal, leisten, von außen zu sagen, ich gehe da nicht rein, weil ich an dem Moment, wo ich Kinder hatte.
Mhm.
Und ich hatte nun mal Frühkinder, mein erstes Kind mit 18. Aber ich muss mein Kind durch diese Institutionen schicken.
Ja.
Das muss in Schulen gehen, das sind weiße Räume, da sind weiße LehrerInnen.
Mhm.
Und ich muss irgendwie, und ich möchte auch, ich habe eine weiße Mutter, die ich sehr liebe. Ich habe wirklich weiße Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind und Menschen, denen ich begegnen muss und wo ich irgendwie funktionieren und meine Kinder irgendwie überleben müssen in diesen Strukturen. Und das ist für mich ganz klar, dass ich mir nicht individuell nicht leisten kann, außerhalb des Systems zu existieren.
Ja.
Wenn ich was verändern muss, dann muss ich das versuchen innerhalb des Systems.
Ja.
So schwer das oft ist, aber das ist so meine persönliche Antwort dafür. Das ist total okay für alle, die das nicht haben, aber das ist so mein Weg, um aus dieser Ohnmacht auch rauszukommen.
Und vor allem, und das finde ich ist ja auch einfach ein extrem wichtiger Faktor. Ich glaube, viele denken, oder es gibt ja auch die Situation, dass Menschen in diese Räume reingehen und dann dieser tatsächliche Tokenism-Vorwurf, der da ist, dass man nicht eigenständig denkt, dass man es nicht für sich tut und so weiter oder für die eigene Gruppe und so weiter, sondern irgendwie quasi gefallen möchte. Ne? Und das quasi tut, um akzeptiert zu werden innerhalb der Gesellschaft, was ich nicht verwerfe. Am Ende des Tages sucht jeder nach einer Form von akzeptiert zu werden. Ja? Da kann man Leuten einen persönlichen Vorwurf machen oder eigentlich die Kritik ganz woanders ansetzen an einer Gesellschaft, die bestimmte Menschen nicht akzeptiert. Und in diese Räume reinzugehen und Dinge verändern zu wollen, kann ich für meinen Teil zumindest sagen, war vor allem auch ein Impuls, dass ich gedacht habe, ich möchte, dass Menschen wie wir es leichter haben.
Ja.
So. Ja. Und im Laufe der Zeit, gerade als ich mich dann dafür entschieden habe, parlamentarische Arbeit zu machen, habe ich auch den Eindruck gehabt, oder ist mein Ziel, dass es notwendig für die gesamte Gesellschaft ist.
Mhm.
Ne? Ja, also, dass wir einen Umgang miteinander finden, dass wir weniger Rassismuserfahrungen machen, dass Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir alle eigentlich am Ende des Tages so frei leben können, wie wir wollen. Und ich meine, wenn man sich mit Menschenfeindlichkeiten in jeglicher Form auseinandersetzt, dann merkst du auch, wie viele Gruppen in dieser Gesellschaft, und ich würde behaupten, das ist eine Mehrheit und keine Minderheit, unfreier lebt quasi als andere Leute. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann das gar nicht singulär betrachten. Es gibt so viele Menschen in dieser Gesellschaft, die eigentlich viel leichter leben könnten, wenn bestimmte diskriminierende Strukturen nicht da wären. Und deswegen ist es sowas, bei dem ich mir denke, es ist irgendwie eine Notwendigkeit für mich geworden, innerhalb eines Systems Dinge verändern zu wollen, weil wir ja jeden Tag in diesem System auch leben. Also es ist ja nicht so, dass selbst wenn ich den Anspruch habe zu sagen, irgendwie, ich möchte, dass es morgen so ist, passiert es ja deswegen nicht. Und wir leben tagtäglich da drin, erleben tagtäglich Verletzung, Ausgrenzung und so weiter. Und deswegen möchte ich in dem Alltäglichen diese Dinge verändern. So. Und wenn irgendjemand den großen Wurf hat, wie man das innerhalb von 24 Stunden anders machen kann, so, ne, komm damit um die Ecke, so nach dem
Motto.
Und ich glaube halt auch, dass bestimmte Strukturen und das System, das demokratische System, was eigentlich ermöglichen könnte, wir sind nicht am Ziel, so, ne? Und das, was zum Beispiel unsere Verfassung beschreibt, dass der Mensch gleich ist, ja, dass jeder von uns eine Menschenwürde hat, das System beschreibt, wo es hingehen soll, oder beziehungsweise unsere Verfassung sagt eigentlich, was die Zielbeschreibung ist für mich. Für mich ist unsere Verfassung ein Weg, wo wir hinkommen sollen.
Ja, absolut. Und abschließend möchte ich nicht dennoch, aber genau deswegen sagen, dass also eine ganz große Kraftquelle meines Lebens ist gleichzeitig auch die Solidarität innerhalb der Community. Also ohne Community und ohne diese vielen Menschen, die auf diesen vielen Ebenen ganz krasse, wunderbare Arbeit auch schon seit langem durchführen und machen, tagtäglich Widerstand leisten im Kleinen und im Großen. Mhm. Und diese Vernetzung mit diesen Menschen inspiriert mich tagtäglich, gibt mir Kraft tagtäglich, lerne ich tagtäglich, fordert mich heraus. Und ich habe eine riesengroße Liebe auch für Community-Bundestreffen zum Beispiel. Ja. Ne? Ein Ort, 4 Tage auftanken im Jahr wie nichts anderes. Und ich bin sehr dankbar für diese ganzen Menschen, die ganz unterschiedlich irgendwie, wo wir uns gegenseitig befruchten, klingt jetzt komisch, aber
nicht wortwörtlich.
Inspirieren. Und ja, also erst nochmal ein ganz großes Plädoyer und irgendwie eine große Liebeserklärung an Solidarität innerhalb der Community, die ja auch ganz viel da ist.
Total. Und ich glaube, wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar Monaten ja genau deshalb darüber gesprochen, ne? Also wie viel Kraft es einem gibt einfach. Ne? Und das ist natürlich trotzdem dann, also in der Minderheit muss ich persönlich zumindest sagen, dann natürlich irgendwie auch irgendwie Angriffe gibt oder Vorwürfe gibt irgendwie, die sich, die einfach so unter die Gürtellinie gehen, so, ne, die konstruktive Kritik verlassen. So, also es ist total notwendig, also ich für meinen Teil zumindest bin ja als Politikerin auch einfach jemand, die sich Kritik anhören muss, um auch besser zu werden und um bessere Entscheidungen zu treffen. So, ich lebe davon und ich bin total dankbar, wenn Leute mir sagen, ey, ganz ehrlich, das finde ich falsch oder so. Zum Beispiel gab es ja auch Leute irgendwie, die gesagt haben, ich finde es überhaupt nicht cool, dass du diese Obama-Veranstaltung da gemacht hast, ne? Weil wir mit der Person Obama ein Problem haben und dass du das supportest und so weiter. Und wenn Leute mir dann da sagen, ich möchte mich darüber mit dir austauschen, easy, do it, so, ne? Finde ich wichtig, unterschiedliche Perspektiven zu jeglichen politischen Dingen, die ich tue, zu hören. Und innerhalb dieser mehrheitlich weißen Räume unterwegs zu sein, erfordert total viel Kraft, wie wir ja im Laufe des Gesprächs schon beschrieben haben. Und deswegen ist es für mich jedes Treffen, wie du schon beschrieben hast, sei es jetzt irgendwie die People of African Descent Week, die vor ein paar Wochen erst war, Bundestreffen, diese Reise in die USA, irgendwie Black European Delegation, mit der wir da waren, Treffen mit irgendwelchen Aktivistinnen, Instagram aufmachen, all diese krassen Leute sehen, so, ne, Musikerinnen, und Musiker, die da sind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie oft ich einfach, gerade, und das ist für mich einfach so, die Gruppe, die es am meisten für mich irgendwie rassismuskritisch auf den Weg bringt und die dich ja auch in ihrem Album erwähnt haben, DSMG mit Megalo, und Musa und Ghanaian Stallion, so, ich höre das oft einfach und so bin dann auf dem Weg Musik zur Arbeit und denkst so, okay, und jetzt geht's weiter, so, ne? Und ich habe die Kraft dann irgendwie bestimmte Dinge auszuhalten oder Texte von schwarzen Menschen zu lesen und so weiter.
Poetinnen.
Ja, also alles so. Und von daher, das ist so, ich würde sagen, 99% der Zeit ziehe ich nur Kraft aus dieser Community. Und trotzdem sind die Verletzungen, die innerhalb dessen stattfinden, natürlich nimmt man sich die anders zu Herzen, wie du es auch schon beschrieben hast. So, ne? Weil man denkt so, das ist der Safe Space eigentlich oft.
Ja. Und also ja, genau. Und wir sind ja auch aus dieser, na nicht geboren, aber ich bin mir immer sehr, sehr bescheiden auch bewusst, dass diese Kämpfe, die ich jetzt führen darf, in Anführungsstrichen, Kämpfe sind, die, bestimmte Kämpfe muss ich nicht mehr führen, weil sie schon andere Menschen, vor allen Dingen auch schwarze Frauen, schon vor mir in Deutschland geführt haben. Ohne die wäre ich nichts. Also in diesem Struggle.
Total, und auf den Schultern steht man irgendwie.
Genau.
Ne?
Und das und ist die Verletzung halt ist natürlich von den Menschen, die man so liebt, auch
am stärksten.
Ja,
total
stark.
So, und ich denke mir halt einfach, das ist so krass, weil ich so 5 Jahre zurückdenke oder so, ne? Dann habe ich so angefangen, quasi Texte von schwarzen Menschen aus Deutschland zu lesen und dass mir diese Community überhaupt dann bewusst war, dass es sie gibt, auch in einer politischen Form und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Das fand ich so krass und ich habe das Gefühl, so jeden Tag stoßen noch mehr Menschen dazu. Und ich habe letztens erst mit Aminata Belli gesprochen, genau über dieses Phänomen einfach, weil auch sie ist für mich immer wieder so eine Kraftquelle, dass wir uns irgendwie austauschen und irgendwie...
Ich liebe auch ihr Instagram.
Sie ist einfach großartig so, ne? Und dass wir sagen, Alter, wir werden immer mehr und wir werden immer sichtbarer, hörbarer, präsenter einfach, ne? Oder auch, weiß ich nicht, so Rapperin wie Nura, die ich auch übelst feiere, die auch Teil dieses Movements ist. Oder, weißt du, es gibt so viele unterschiedliche Menschen einfach hier, die mich jeden Tag voll so pushen, da ich denke so, Alter, wir sind voll die Bewegung.
Absolut.
Wir sind voll ein Movement irgendwie. Und absolut. Ja, und es ist absolut. So, ich hätte das nie gedacht, dass das irgendwie, dass man Teil davon sein kann und wird und dass es so sichtbar in Deutschland halt auch wird. Und klar, es gibt super viele Menschen, die uns null auf dem Zettel haben, but I don't care, so, weil wir sind, noch nicht in der Form, aber es wird immer mehr und das finde ich total großartig irgendwie. Und da haben wir beide so ein fettes Grinsen im Gesicht.
Voll, wenn ihr das sehen könnt, die Leute grinsen.
Ja, wirklich. Ja, aber überleg mal, so, weißt du, als man irgendwie noch so eine irgendwie Teenie-Alter war oder sonst was und all das gar nicht wusste oder ich hatte meine kleine Gang quasi in Form von meinen Geschwistern und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so 14-, 15-Jährige sehe irgendwie, die dann, weißt du nicht, auf Insta die Auswahl an unterschiedlichen Leuten haben, bei denen sie sich Kraft ziehen können, dann denke ich mir einfach, okay, geil, Alter,
absolut.
Da entsteht was.
Wenn ich meine Kinder sehe, ich meine, der eine ist 21, der andere ist 9, ganz anderes Standing, ganz viel früher schon Worte und irgendwie, ich habe ja immer erzählt, auch beim letzten Podcast habe ich es erzählt, als ich das erste Mal auf dem Bundestreffen war, saß ich da und ich hätte einfach 4 Tage sitzen können und die Kinder angucken und heulen. Einfach nur, dass ich dachte so, wie krass, wie allein habe ich mich mit diesem Thema, wofür ich noch nicht mal ein Wort hatte, als Kind gefühlt und wie weit sind wir jetzt gekommen. Und natürlich möchte ich gleichzeitig auch sagen, dass ich persönlich zum Beispiel in einer sehr auch aktivistischen Bubble lebe und ich mir schon sehr bewusst ist, dass es noch viele schwarze Menschen gibt, die sehr isoliert leben. Und ist schon eine privilegierte Position, aus der ich spreche.
Ja. Und ich meine, gerade wenn ich dann an Schleswig-Holstein zum Beispiel denke, ne, sehr ländlich geprägt, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin und so weiter, wo gerade voll krass was entsteht einfach.
Wie
ne?
heißt euer Kollektiv?
Kollektiv.
Ich werde das in den Shownotes auch nochmal.
Genau, also Mariam Touré und Daphne sind im Vorstand bei uns und haben das gegründet und Kollektiv Afrodeutscher Frauen. Und da, wo wir jetzt vor ein paar Wochen hatten wir so ein Treffen, einfach so ein Weihnachtstreffen quasi, da wo von 8 Jahre, glaube ich, ich glaube, die Jungs waren 8 oder 9 oder so, bis, weiß ich nicht, irgendwie Mitte, Ende 30 irgendwie da zusammensaßen. Und 2018 ist es gegründet worden in Kiel von Mariam und von Daphne. Und Das war total krass irgendwie, ne? Dass man da auf einmal das, ja, dass man da auf einmal saß und gedacht hat, ja, sowas gibt's in Berlin, aber nicht bei uns in Schleswig-Holstein und bei uns gibt's ja auch gar nicht hier und so. Also das ist ja immer so das, was man also eingeprägt bekommt, so und immer wieder gesagt bekommt, euch gibt's gar nicht. Ja. So. Und auf einmal saßen wir da alle zusammen und ich war so krass. Auf einmal gibt es diesen Raum und gerade für Menschen, die isoliert unterwegs sind, das vielleicht bei Insta mitbekommen, wie Flyer oder sonst was wissen, da haben sie einen Ort, wo sie sich austauschen können. Und wir sitzen da alle immer und denken uns immer so, es tut so gut.
Aber schön, ich möchte auch mal mit
Ja, unbedingt, mal kommen. Du musst mal vorbeikommen.
Ja,
wir würden sich dir so 2020. Krass freuen, Tupoka.
Sehr gerne. Ja, wir sind jetzt am Ende, es ist der Wahnsinn. Krass. Ich könnte reden und reden und reden und reden.
Ich
Aber ich habe noch meine Abschlussfrage und zwar, ja, wir haben jetzt schon viel über Schwestern geredet und über Geschwister. Die Geschwistern, die jetzt zuhören, was möchtest du denen sagen?
Mitgeben? Was möchte ich denen sagen oder mitgeben? Ich glaube, ein bisschen anschließend an das, worüber wir gerade gesprochen haben, selbst wenn es nur 2 oder 3 schwarze Personen in eurem Umfeld gibt, die ihr kennt und ihr das Gefühl habt, es braucht einen Raum, wo man sich austauschen kann, weil man sonst nicht bestehen kann, dann gründet diese Räume oder geht zu bestehenden Räumen. Ich meine, die Initiative Schwarze Deutsche hat ja viele Ortsgruppen an unterschiedlichen Stellen, aber natürlich nicht überall. Dann gründet diese Orte selbst, wo man sich austauschen kann, weil ich glaube, dass es einem so viel Kraft und Energie gibt. Und ich beobachte das ja gerade quasi tagtäglich, was bei dem afrodeutschen Kollektiv in Kiel in Schleswig-Holstein passiert und wie viel Kraft und Energie entstanden ist einfach. Ne? Und für mich persönlich auch. Und ich meine, ich habe das Privileg, durch meine Arbeit viel rumzukommen, viel rumzureisen, viele Menschen kennenzulernen. Aber das kann ja nicht jeder machen. Das kann ja nicht jeder irgendwie immer nach Berlin reisen und dort die Leute treffen. Und gerade wenn ihr an kleineren Orten seid, irgendwo in, weiß ich nicht, Baden-Württemberg so und habt das Gefühl, Alter, was soll ich machen? Oder ja, Sachsen oder was weiß ich was. So, wobei Sachsen, da haben
Sachsen,
wir ja...
Sachsen, die haben doch
ja,
auch...
Ja, da haben wir... Da geht's doch in ab. Leipzig geht's ab so.
Ja,
da haben wir ja auch eine Ortsgruppe der ISD. Das war auch schön, als ich da vor ein paar Monaten war. Das war großartig. Gründet diese Räume einfach. So, und selbst wenn es nur informell ist. Es muss ja nicht gleich direkt immer ein Verein werden oder sonst was. Aber schafft die Räume, wo man über all diese Dinge diskutieren kann, damit man sich halt auch ein Stück weit weniger alleine fühlt. Und und ansonsten irgendwie, glaube ich, ist es einfach wichtig, uns gegenseitig zu haben, uns gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, wir haben es so oder so nicht so leicht. Und ich glaube, es ist wichtig, die Kraft mehr in das Zusammensein und sich solidarisieren zu stecken, als sich gegenseitig fertig zu machen, wenn es nicht berechtigt ist. So.
Ja.
Und das wünsche ich mir einfach, dass wir kraftvoll zusammenstehen und versuchen, diese Gesellschaft zu einer besseren zu machen für uns alle.
Oh, jetzt habe ich Tränen in den Augen. Ich unterstreiche das vollkommen, habe dem nichts hinzuzufügen, außer einem ganz, ganz großen, großen, dicken, fetten Danke.
Danke,
dass du aus deinem Busy Schedule dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Dein Podcast übrigens, das nehme ich mal mit Lasse Petersdotter, hat mich inspiriert, auch einen Podcast zu beginnen.
Also, und ich liebe deine Podcast-Folgen. Ich habe die erste, das weiß ich auch, hier in Berlin irgendwann, da muss ich so ein Wochenende, irgendwie war ich hier und habe morgens beim Fertigmachen mir diese Folge angehört und höre mir das so gerne regelmäßig an und das ist wirklich so eine schöne Atmosphäre, bei der man irgendwie das Gefühl hat, man sitzt mit im Raum, so irgendwie mit auf der Couch und hört zu und denkt sich so, ja, ja, ja.
Oh, wie schön.
Deswegen das danke ich dir ganz für alles, viel. Was du machst.
Und das ist auch mein Herzensprojekt, absolut. Vielen, vielen, vielen Dank. Auf weitere gute Schwesternschaft für dir. Ich freue mich drauf. Ganz viele coole Gespräche, die uns erwarten und Abenteuer Dinge, die wir gemeinsam machen werden. Und ich freue mich absolut drauf und bin wahnsinnig stolz und wahnsinnig geehrt, dass wir uns kennen. Und vielen, vielen Dank. Und auch ein großes Danke an euch alle, die heute zugehört haben. Wie immer seid ihr herzlich eingeladen, Feedback zu schicken, Fragen zu schicken und diese Podcast-Folge wie verrückt zu teilen. Vielen, vielen Dank. Danke, Aminata.
Danke dir.
Und danke an euch alle da draußen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Tu Podcast.
Ciao.
Ciao.
Tu Podcast. Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.